Presse.
Es sieht nicht besonders gut aus für Österreichs Wirtschaft, denn sie befindet sich das zweite Jahr in Folge in einer Rezession. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit und das Budgetdefizit. Das hat nun auch das Finanzministerium zugegeben. Und das nur wenige Tage nach der Nationalratswahl. Im Wahlkampf war noch kaum die Rede von diesen schlechten Zahlen, weshalb manche jetzt von nicht weniger als einem Skandal sprechen. Mein Name ist Anna Wallner und das ist Was wichtig ist. Schön, dass Sie uns zuhören. Leserinnen und Leser der Presse dürften von der Aussendung des Finanzministeriums vergangenen Donnerstag nicht sonderlich überrascht gewesen sein, wie mein Kollege Jakob Zirm, der Leiter des Economist-Ressorts der Presse, uns in einem Kommentar erinnert hat. Schon Anfang April haben wir groß über die neue Defizitprognose des Fiskalrates berichtet, laut der das Budgetdefizit 2024 nicht bei den vom Finanzministerium vermeldeten 2,9% liegen werde, sondern bei 3,4%. Im ÖVP-geführten Finanzministerium hieß es damals noch, die Berechnungen der Staatsschuldenwächter rund um Christoph Bartelt seien nicht nachvollziehbar.
Ja, da bitte die Kirche im Dorf lassen. Also es wird jetzt von Ihnen so unglaublich dramatisch dargestellt.
Ja, und auch in den Monaten danach blieb man im Ressort von Finanzminister Magnus Brunner, so wie man gerade gehört hat, bei der Erzählung, es werden jedenfalls 2,9% Defizit werden, obwohl auch WIFO und IHS inzwischen an diesen Werten zu zweifeln begannen. Am Donnerstag der Vorwoche kam dann die überraschende Aussendung. Ups, es werden doch 3,3% Defizit, das Hochwasser und die anhaltende Rezession und ein paar andere Dinge sind schuld daran. Bei mir im Studio ist jetzt Gerhard Hofer, einer der Vize-Chefredakteure der Presse und selbst langjähriger Leiter des Wirtschaftsressorts, mit einer Einschätzung der Lage. Wir haben es schon gehört, Gerhard, Österreichs Wirtschaft geht's nicht besonders. Woran erkennt man das denn eigentlich am besten?
Naja, es gibt mehrere Indikatoren. Also das eine ist, dass die Wirtschaftsforscher das uns natürlich in regelmäßigen Abständen auch sagen. Erst zuletzt vergangene Woche haben sie eben wieder das Wachstum nach unten revidiert und gesagt, dass wir jetzt ein zweites Jahr in Rezession sind. Aber wir merken es natürlich auch am Verhalten der Menschen. Die merken das natürlich auch, dass die Zeiten vielleicht holpriger sind als gewohnt. Die Leute sparen ihr Geld, sie bekommen mehr Geld, aber sie tragen es nicht ins Geschäft, sondern auf die Bank.
Jetzt hat das Finanzministerium vergangene Woche vermeldet, dass unser Defizit doch 3,3% haben wird. Nur 3 Tage nach der Wahl oder 4 Tage nach der Wahl kommen diese schlechten Nachrichten. Im Wahlkampf war das zumindest von fast allen Parteien, man könnte jetzt sagen ein bisschen mit Ausnahme der NEOS, aber auch die haben einfach nur generell gewarnt, dass jetzt Sparzeit ist. Aber die meisten Parteien oder alle Parteien haben das kaum thematisiert. Was ist da passiert?
Das war Wahlkampf und im Wahlkampf will man halt keine unangenehmen Dinge ansprechen, das ist ganz normal. Aber überraschend kommt das nicht und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt kein Zufall ist, dass das 3 Tage nach der Wahl rauskommt, das wäre schon sehr plump, aber seit dem Frühjahr häufen sich natürlich die Indizien, dass wir eben mehr Schulden machen, dass unser Defizit größer ausfällt als geplant. Und ich glaube auch die 3,3%, die jetzt das Finanzministerium gesagt haben, sind noch nicht wirklich zu Ende gedacht. Wir hatten dazwischen ja auch eine Flutkatastrophe und der eine oder andere Wirtschaftsforscher geht von 3,7%
oder sogar 4%.
Und nächstes Jahr sogar 4%, weil da wird es dann erst so richtig schlagend.
Jetzt hat der Magnus Brunner, den man ja auch in einem sehr schönen OT jetzt immer wieder hören kann, im Sommer noch gesagt, na, man soll die Kirche im Dorf lassen, wenn man da eben kam mit diesen höher gelegten Defizitzahlen. Es gibt Stimmen, auch bei uns in der Redaktion, so transparent kann man sein in der Konferenz, die sagen, das ist ein Skandal eigentlich.
Weil es natürlich wieder, ja, man könnte sagen, es ist wieder besseren Wissens, denn eben der Fiskalratschef Bartelt hat schon im April davor gewarnt, dass es mehr wird. Die Zahlen waren eigentlich da. Ich weiß nicht, warum hier so herum jetzt sage ich einmal, gegurkt worden ist im Finanzministerium, denn bei uns in der Zeitung war es eben schon seit mehr als einem halben Jahr zu lesen. Vielleicht hatte man noch die Hoffnung, dass irgendwo, keine Ahnung, ein Lichtblick kommt.
Jetzt wird da immer gesprochen von der Maastricht-Schwelle, die liegt bei 3%. Kannst du uns vielleicht erklären, was ist diese Maastricht-Schwelle und warum ist es so besonders beunruhigend, wenn die Defizitrate über diese 3% kommt?
Ja, irgendwann hat halt Europa gesagt, wir wollen eine gemeinsame Währung. Und Anfang der 90er Jahre hat man sich darauf verständigt, wenn wir alle den Euro haben, dann müssen wir unsere Wirtschaften, unsere Volkswirtschaften auch irgendwie abstimmen. Es kann nicht sein, dass die einen dann anders agieren als die anderen, denn bei einer gemeinsamen Währung müssen wir auch die Wirtschaften eben stabilisieren. Und da hat man eben mehrere Kriterien eingeführt. Eine davon ist eben, dass das jährliche Budgetdefizit nicht größer sein soll als 3% der Wirtschaftsleistung. Ein anderes ist, dass die Gesamtstaatsverschuldung nicht höher sein soll als 60% der Wirtschaftsleistung. Und dann sind noch andere Kriterien dabei, die in der öffentlichen Diskussion gar nicht so sehr mehr erzählt werden. Aber es steht auch drinnen zum Beispiel, dass die Inflation in einem Land nicht höher als 1,5% über der Inflation der drei besten Länder sind. Davon reden wir gar nicht, weil das ist schon aus dem Blick gewesen. Die Idee ist einfach, dass eben nicht sowas passiert wie vor 15 Jahren Griechenland, dass eben ein Land mehr oder minder fast in den Staatsbankrott schlittert und damit die ganze Währung und damit auch alle anderen Länder mit sich reißt.
Apropos Inflation, wo stehen wir da derzeit? Die Inflationsrate für September 2024 beträgt
1,8% aufs Jahr hochgerechnet, werden wir ungefähr bei 3% liegen. Ja, da sind wir natürlich zum Glück weit weg von den Jahren davor, aber auch noch weit weg von der Zielvorgabe von 2%, die werden wir nächstes Jahr vielleicht erreichen, vielleicht knapp nicht. Aber wie gesagt, das ist ja immer so eine Durchschnittszahl. Ich habe immer so ein Problem mit so Zahlen wie Inflation oder Budget, weil die Inflation hängt ja sehr stark vom individuellen einzelnen Menschen ab. Und wenn einer heute in einer Mietwohnung lebt und eine Gasheizung hat, dann ist er noch weit weg von den 3%, denn die Mieten sind heuer, glaube ich, im zweiten Quartal im Schnitt um 4,5% gestiegen. Und die Gaspreise sind zwar zurückgegangen, aber bei Weitem haben die Energieversorger uns nicht das zurückgegeben, was an den Börsen schon ein Minus ist. Also da haben wir schon ein Thema. Auch die Lebensmittelpreise sind stärker gestiegen. Also wenn ich da individuell, sind da sicher die einen oder anderen stärker betroffen. Ich würde mal sagen, Pensionisten sind eher stärker betroffen.
Bevor wir noch zu den individuellen Personen kommen, gehen wir nochmal zum Staat. Wir haben schon erwähnt, dass WIFO rechnet für das kommende Jahr 25 sogar mit einem Defizit von 4% und meint jetzt, der Staat muss mindestens 4 bis 5 Milliarden Euro sparen. Der Holger Bonin war Sonntagabend in der Zeit im B2. Wo und wie viel kann man denn da jetzt sparen als Staat?
Bevor ich die Frage beantworte, nur einen Rahmen, wohin die Reise zurzeit geht, damit man sich das auch plastisch vorstellen kann. Vor der Pandemie 2019 war der Schuldenstand der Republik Österreich bei 290 Milliarden, zwischen 380 und 290 Milliarden. 5 Jahre später sind wir jetzt bei über 400 Milliarden. Das heißt, wir haben alleine in diesen 5 Jahren mehr als 120 Milliarden Schulden angehäuft. Also das ist schon sehr dramatisch. Und wo soll man sparen? Ich glaube ganz einfach, eine Regierung muss Prioritäten setzen. Man kann es nicht jedem recht machen und man kann nicht alles mit Geld zuschütten. Ich sage ja immer, was man früher mit Geld, also Probleme, die man früher mit Geld nicht lösen konnte, versucht man jetzt mit viel Geld zu lösen. Das funktioniert allalong nicht.
Ja, vor allem haben wir gesehen am Wahlsonntag, dass diese Gießkannengeldpolitik von Schwarz-Grün der vergangenen Jahre, Stichwort Pandemie, Stichwort aber auch eben jetzt Klimabonus und so weiter, nicht unbedingt dazu geführt hat, dass diese beiden Parteien dafür vom Wähler oder der Wählerin belohnt wurden.
Ich glaube sogar, dass sehr viele Staatsbürger mit dem Kopf schütteln, wenn sie auf den Kontoauszug schauen und dann wieder, weiß ich nicht, 150 Euro für irgendwas bekommen haben. Sie wissen es gar nicht mehr wozu. Sie wissen aber, dass die Zeiten schlechter werden, dass wir irgendwann sparen müssen. Und was machen die Leute? Sie sparen selber einmal vorsorglich.
Das ist interessant, das habe ich jetzt auch von Holger Bonin gehört in der ZIP2, ja. Den man ja, finde ich, sehr gut zuhören kann. Der hat gesagt, die Sparquote in Österreich liegt bei 10%. Jetzt denke ich mir, warum ist das nicht gut, wenn die Menschen mehr sparen und auf ein bisschen auf ihr Geld achten?
Prinzipiell finde ich es auch gut, wenn Menschen sparen. Man sollte zumindest einen kleinen Sockel an, man nannte es früher Notgroschen haben, ja, damit man halt für alle Eventualitäten gerüstet ist. Aber natürlich leben wir in einer Konsumwirtschaft, in einer Konsumwelt und natürlich, wenn die Leute das Geld ausgeben, dann geht's der Wirtschaft besser. Und es gibt Länder wie Amerika, da geben die Leute sogar mehr Geld aus, als sie haben und machen das alles via Kreditkarte.
Weißt du, wie das sonst ist? Was haben wir normalerweise für eine Sparquote? Ist die niedriger?
Ja, die ist etwas niedriger, die ist immer im einstelligen Bereich. Okay.
Verstehe. Aber nochmal zurück, was ist denn jetzt, wir haben eh schon viel gehört in den vergangenen Tagen, apropos, man könnte den Klimabonus einsparen, die Bildungskarenz, das wird ja eh schon länger diskutiert, dass die so teuer ist, aber auch Pensionen, du hast jetzt vorher gerade gesagt, den Pensionisten geht es besonders schlecht, das ist dann aber keine gute Nachricht, wenn Wirtschaftsexperten sagen,
wir reden ja nicht von den Pensionisten jetzt, ja, die sind sozusagen im Leo, würde ich sagen, ja, es geht darum, dass wir in Österreich noch immer im Schnitt mit 60,5 Jahren oder 61 Jahren in Pension gehen. Da sind wir wirklich Schlusslicht in Europa und das kostet dem Staat natürlich sehr viel Geld, weil er natürlich länger dann Pensionen auszahlen muss. Also wir müssen da gar nicht das Pensionsantrittsalter groß erhöhen. Am Anfang würde es einmal reichen, dass wir diese 65
durchziehen
und anpeilen und halt ein paar Sachen abstellen, die eben dieses Problem noch verschärfen, indem halt es auch Unternehmen und ihren Mitarbeitern jetzt sehr schmackhaft gemacht, Leute in den Altersteilzeit zu geben oder in die Bildungskarenz und so weiter. Zum Teil sind das alles auch Sachen, die an der Erfindung, an der ursprünglichen vorbeigehen.
Und es hört auch nicht auf, Stichwort Teuerung und natürlich das Leben geht weiter. Was immer im Herbst ansteht, sind die Herbstlohnrunden, die jetzt wieder beginnen. Die KV-Verhandlungen in den Branchen Eisenbahnstraße, Handel und Reinigung stehen jetzt einmal an. Was erwartest du denn da für dieses Jahr?
Es beginnen jetzt die Eisenbahn, aber es beginnen auch die der öffentliche Dienst, glaube ich, hat jetzt beginnen die Lohnrunden. Naja, heute war ja schon die erste Ansage der Gewerkschaft, unter der Inflation geht gar nichts.
Also, aber unter der rollierenden fürs Jahr oder? Unter den 3,8 oder was?
Na, 4,2 glaube ich sind es. Von September zu September gerechnet sind es 4,2. Ja, also es ist immer so lustig, wenn die Benya-Formel passt, dann ist sie gut, ja. Und die Benya-Formel sagt eben Inflation plus Produktivitätssteigerung. Nur wir haben zurzeit keine Produktivitätssteigerung. Wir haben die Wirtschaft schrumpft, die Produktivität ist seit 2016, glaube ich, nicht gesteigert worden. Also eigentlich, wenn man die richtig anwendet, diese Formel, müsste man unter der Inflation abschließen.
Wobei, heißt es nicht, dass nächstes Jahr wieder ein Wachstum von 1% prognostiziert wird und dass man das zumindest auch wieder in Account ziehen müsste?
Also wir haben doch wieder gelernt, diese Prognosen
sind alle für die Wurst.
Nein, Prognosen sind nicht für die Wurst, sondern natürlich gibt es Berechnungen und man muss sich an irgendwas orientieren, aber 1% plus oder minus, das kann man nicht sagen. Also es kann das nächste Jahr genauso eine Rezession sein und selbst 1% Wachstum ist jetzt dann nicht etwas, wo man sagt, da können wir jetzt Bäume ausreißen.
Das heißt, dein Vorschlag wäre eigentlich zu sagen, machen wir mal eine Nulllohnrunde, also sprich, wir bleiben dabei.
Ich glaube ganz einfach, jetzt sage ich, die Sozialpartnerschaft ist Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems, ja, so wie in vielen Bereichen auch. Und wir müssen einfach hier flexiblere und andere Lösungen geben. Ich glaube, es war schon ein Problem der letzten Jahre, dass wir die hohe Inflation mit hohen Lohnrunden abgegolten haben, die dann fix picken bleiben und nicht das eine oder andere, ja, Einmalzahlung oder sonst irgendetwas probiert haben. Also wir müssen schauen, dass wir einfach hier auch die Unternehmen, die ja ebenfalls in der Krise stecken, entlasten. Also in der Industrie, im Handel, in vielen Bereichen schrumpft auch die Wirtschaft. Es gibt nur ganz wenige Zweige, wo expandiert wird. Der Staat expandiert, ja, also die öffentliche Verwaltung, der geht's gut, ja, die können höher abschließen, die haben ein Plus. Aber nein, das war jetzt der Sarkasmus. Aber da haben wir ein Thema. Ich glaube, man muss das auch von Branche zu Branche unterschiedlich machen. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Branche wie in Gesundheit und Pflege, wo ich ohnehin Leute suche, wie ich hier agiere, als vielleicht in einem anderen Bereich. Aber der Staat sollte vielleicht anfangen, bei sich selbst zu sparen. Also ich erwarte mir heuer, dass die Beamtengehälter nicht wie voriges Jahr bei über 8% liegen, oder werden sie eh nicht, aber eben auch nicht weit über der Inflationsrate.
Jetzt hast du gesagt, die Sozialpartnerschaft ist Teil der Lösung und Teil des Problems. Wir befinden uns auch am Beginn einer Sondierungsphase oder ja Koalitionsgesprächsphase. Was glaubst du denn, welche Koalition hätte das Potenzial, hier am besten auf das Budget zu achten und das auch ein bisschen zu sanieren? Wenn man, um da gleich noch einzuhaken, der Industrie zuhört und der Industriellen Vereinigung, dann haben die vor allem Angst vor einem SPÖ-Chef Andreas Babler als zum Beispiel Vizekanzler und schielen da eher Richtung FPÖ. Jetzt frage ich mich, kann die FPÖ so gut sparen? Weißt du, wie das geht?
Naja, man könnte sagen, in den letzten 50 Jahren hat Österreich ein einziges Mal kein Budgetdefizit gemacht. Das war meines Wissens 2000. 2019 oder 2018, das ist so lange her schon wieder. Auf jeden Fall, das war in einer türkis-blauen Regierung, das war 2019, das war, wann war Ibiza? 2019.
Ja, mit Mai 2019 kam es
genau
raus. Ja.
Also in dem Jahr, als wir die besten Finanzen hatten, explodierte dann die Politik und keiner konnte mehr sich freuen darüber, dass der damalige Finanzminister Löger mit seinem Doppelbudget tatsächlich etwas Einzigartiges, kann man fast sagen, gelungen ist. Das heißt,
ja, wobei man muss dazu sagen, es waren andere Zeiten. Ne? Es war vor der Pandemie, Geld vor Kriegen.
Geld kostete nichts, es gab keine Inflation, es gab auch keine Zinsen. Das heißt, Schulden machen war richtig billig. Die Wirtschaft war gut unterwegs. Ein Jahr später, dann kam Corona und dann war eh schon wieder alles anders, aber oder zwei Jahre später. Das heißt, es war natürlich auch ein Momentum da, ja. Und dieses Momentum hat Österreich auf seine Weise gecrasht, indem man halt eine Regierung mehr oder weniger in die Luft gesprengt hat, ja.
Aber für jetzt, was würdest du jetzt sagen, was würdest du dir als Experte, der eben lange die Politik und die Wirtschaft beobachtet, wünschen für Koalitionsverhandlungen?
Ich glaube, dass man von Anfang an bei den mehr oder minder genau diese Themen auf den Tisch legen sollte. Man sollte bei den Gesprächen sagen, was notwendig ist und das nicht aus den Augen verlieren. Also, dass der Spielraum gering ist, ist bekannt. Dass man mit Versprechungen die Leute auch nicht bewegen kann, einem zu wählen, hat sich auch jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, herumgesprochen. Also offen an die Sache herangehen. Wer es dann am Ende wird, also wie gesagt, also sparefroh sind sie alle nicht gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube, irgendwann wird das Problem jetzt so stark sein, dass man ohnehin nicht daran vorbeikommt. Also in 5 Jahren 120 Milliarden mehr an Schulden anzuhäufen, ist eigentlich eh schon sehr alarmierend. Ja.
Lieber Gerhard, danke für deine Einschätzung.
Gerne.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Montagsfolge. Und Sie wissen, was jetzt noch kommt, wie immer am Ende. Ein Hinweis auf Updates und Analysen, Kommentare und Glossen, die Sie rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com und in unserer App lesen können. Außerdem können Sie unsere Audioformate seit kurzem gebündelt auf YouTube im Kanal Die Presse Podcasts finden und abonnieren. Dann bekommen Sie alle neuen Folgen automatisch in Ihren Feed gespült. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald.